herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten. Je nach Zutaten kann die Garzeit auch etwas länger dauern. Serviert von Matthias Weber und Holger Dankelmann. Moin Holger.
Moin Matthias.
Wir starten heute unsere, lass mich raten, 43. Folge ist es, glaube ich, die wir aufnehmen. Kann gut sein. Ja, ich glaube schon.
Glücklich.
Irgendwie sowas. Also knapp unter 50. Und wir haben seit längerer Zeit mal wieder einen Gast dabei. Und wir wollen nicht groß rumreden. Den Frank Rückert. Und Frank macht Makros. Und zwar ziemlich geniale Makros. Und da haben wir beide uns gedacht, weil das hatten wir so in den letzten beiden Folgen immer mal so ein bisschen angesprochen, Makrofotografie. Und ja, wenn jemand was dazu sagen kann, dann ist es Frank. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dass er mich entdeckt hat.
Also wenn man so ein bisschen durchs Internet surft oder beziehungsweise in den sozialen Medien dann so ein bisschen rumgeht und das Thema Makro irgendwie angeschnitten wird, also ich glaube, da kommt man an dir nicht ganz vorbei. Also wenn ich die Aufnahmen, also die sind schon sehr brillant, also muss man ganz ehrlich sagen.
Ich bin jetzt 16 Jahre dabei, seit digital bezahlbar ist. Und seitdem versuche ich mich eben weiterzuentwickeln. Und ja, im Moment glaube ich mal, dass die Technik so weit ist, dass es eigentlich in der Abbildungsqualität keine Erweiterung mehr gibt.
Du meinst also auch, dass das im Prinzip keine Verbesserung mehr, weil es ist ja wirklich, wenn ich die Details sehe, gerade bei deinen Aufnahmen, ich wüsste nicht, was ich da noch machen sollte.
Ja gut, deswegen sage ich ja, die Technik, die ist jetzt so weit, nicht nur einfach geworden, sondern auch abbildungsmäßig, dass ich auch wirklich nicht mehr wüsste, was sich verbessern lässt. Und viele Leute, die schreien dann nach größeren Sensor und eventuell macht Olympus Vollformat, also wohl angemerkt, ich bin bei Olympus mit diesem kleinen, popligen Sensor.
Und, nicht nur du.
Also ich meine mal, seit es Focus PKT gibt, das ist für mich der Fortschritt allemal. Und ich dachte, jetzt rauschen auf uns Makros ein ohne Ende, weil es so einfach ist. Aber ist halt nicht so. Und ja, es ist halt so, wie es ist. Wie gesagt, ich bin seit 16 Jahren dabei, die ersten 6 Jahre mit Nikon, da habe ich eigentlich auch schon gesteckt, weil mir der Schärfentiefenbereich nicht ausreichte, natürlich manuell, anders ging das ja damals nicht, und seit 2010 bin ich mit Olympus unterwegs und ich meine so seit 2005 oder 2006 gibt es Focus PKT. Und seitdem mache ich halt PKT, sprich Stacken, nur noch ausschließlich, weil ich halt das gesamte Insekt abbilden möchte und das möglichst perfekt. Und die Anzahl der Bilder spielt gar keine Rolle. Also ich habe gerade, manchmal vergesse ich die Umstellung der Schrittweise. Also ich habe gerade von vor 3 Tagen eins entwickelt, da war ich im 400er Bereich.
Ich muss mal eben kurz reingrätschen. Also ich bin ja von Canon und Spiegelreflex und ich habe ja noch so einen großen Boliden da, den ich mit mir rumschleppe. Ihr seid ja technisch viel, viel weiter mit Focus Peaking, weil Holger...
Aber guck das an, wir sind ja auch zarte Jungs, du bist ja ein bisschen kräftiger.
Danke. Ich errüte. Kannst du kurz für die, die es nicht wissen, Focus-Stacking, was das ist, wie das funktioniert? Bei euch funktioniert das ja in der Kamera. Gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man das machen kann?
Jein. Also gibt bei Olympus gibt es 2 Möglichkeiten für gewisse Gehäuse. Einmal stacken. Das heißt, ich kann in der Kamera bis 15 Aufnahmen machen, die die Kamera selbstständig zusammenlegt. Also bis 15. Ich muss keine 15 nehmen. Ja. Und diese 15 Bilder legt die zusammen in bis zu 10 unterschiedlichen Schritten. 10 ist der weiteste Schritt und 1 ist der kleinste Schritt. Das ist Stacken in der Kamera. Und ich mache ausschließlich Fokus-BKT. Das heißt, ich kann das mit Autofokus betreiben. Also ich habe ein Insekt und könnte mit Autofokus auf den vorderen Teil anvisieren. Ist mir aber alles viel zu ungenau. Ich stelle das Objektiv auf manuell, arbeite nur mit Stativ, stelle das Objektiv auf manuell und stelle eigentlich minimal, vorderste des Insekts, wenn es eine Fliege ist, also vor den Fühler. Und ich habe grundsätzlich 600 Bilder eingestellt und bin auf Schritt 1 oder Schritt 2. Und dann löse ich aus und dann rauscht die Kamera durch und ich kann am Display verfolgen, wo der Fokus ist. Und ich kann auch genau sehen, wenn ich über das Insekt drüber wegkomme, dann löse ich wieder aus und dann ist die Serie beendet.
Also scannst du im Prinzip mit deinem Fokus einmal das Insekt ab, von vorne bis hinten, wo du sagst, bis dahin möchte ich es scharf haben.
Nein, du musst es dir ungefähr vorstellen, wie auch im CT oder MRT, wenn du mal in so einer Röhre liegst, dann machen die ja auch
Schichtaufnahmen,
ja, ja. Wobei das dann komplett durchscheint und hier ist es halt oberflächlich. Ja. Ja. So ungefähr läuft das halt ab. Und bei BKT ist eben der Nachteil oder Vorteil, je nachdem, dass du diese Bilder dann am PC zusammensetzen musst. Das mache ich mit Helikon-Fokus. Mhm. Und da sind so 200 Bilder zum Beispiel, die sind eigentlich mit meinem PC in einer, anderthalb Minuten durchgerauscht. Und dann tritt das die übliche Bildbearbeitung ein.
Ja, ja. Fotografierst du in JPEG oder in RAW?
Nur JPEG.
Ja.
Seit die OMD 5 auf den Markt gekommen ist, also ich war schon mit Pen unterwegs und da habe ich nur RAW gemacht und habe auch weniger Bilder gemacht und seit die OMD 5 auf den Markt gekommen ist, war die Software eigentlich so optimiert, dass ich an den JPEGs farbmäßig und qualitätsmäßig nichts auszusetzen hatte. Außerdem sind das jetzt ja immer mehr Bilder geworden.
Ja.
Und stell dir mal vor, ein Morgen bei mir sieht im Schnitt aus, ich komme wieder mit 10.000.
Okay.
So, okay. Die gucke ich natürlich alle kurz durch, weil da sind ja dann welche, wo der Wind so stark war oder wo sich das Insekt bewegt hat oder sonst irgendwas. Also nicht jede Serie funktioniert auch. Und aber die stell dir mal ein Rohr vor, alleine wenn ich die auf eine Festplatte laden würde,
der
meinem Rechner wäre dann nachmittags,
ja,
ne?
Ja,
okay. Und, du hättest Kaffee aus Nicaragua einfliegen können.
Ja, genau. Also nein. Nur JPEG, ich habe an JPEGs nichts auszusetzen. Und letztendlich die Bildbearbeitung mache ich bei Photoshop auch im RAW-Converter. Da kann ich ja genauso bearbeiten und da mache ich meine Grundeinstellungen, hinterher wird das Bild eventuell ein bisschen gedreht oder verkleinert oder ein Schnitt, kommt ganz drauf an und dann kommt die Belichtung und dann ich habe ein paar Topaz Tools, mit denen ich entrausche und schärfe und dann ist das Bild fast fertig. Also das kann sein, dass das unter Umständen eben mal 10 Minuten dauert, kann aber auch mal anderthalb Stunden dauern. Umso mehr du in die Tiefe gehst, umso mehr Unweichränder oder Schatten hast du an den Konturen.
Ja.
Weil wenn das Motiv vorne mal anfängt und du würdest das auch mit den Augen verfolgen, dann ist das, und du würdest dich auf das Vorderste des Insekts fokussieren, ist hinten alles unscharf und groß. Und umso mehr der Fokus nach hinten fährt, wird das ja kleiner und immer schärfer.
Ja.
Und Software schafft es nicht unbedingt, diesen Unscharfsaum, der vorher mal sehr groß war, vollkommen zu eliminieren.
Okay, ja.
Außerdem, wenn vorne Beine im Wege waren, die sich überkreuzen, da kann es dann auch beim Zusammensetzen Fehler geben und da bin ich dann pingelig. Umso größer du im Maßstab abbildest, umso sauberer musst du arbeiten, weil man dann jeden Fehler sieht.
Mhm.
Klar.
Ja.
Und dann, Ich grätsche jetzt auch noch mal rein. Ja. Wo siehst du, wo fängt Makro an oder beziehungsweise wo hört eine Nahaufnahme auf?
Das ist ganz einfach. Gehst nach Wiki, da heißt das von 10 zu 1 von bis 1 zu 10.
Ah, siehst du, schon wieder.
Das sagt Wiki. Für mich ist das Interessante eigentlich, ich mache auch ab und zu ein paar gestaltete Aufnahmen, sprich in Hallen mit einer Libelle und ein bisschen Freiraum. Aber eigentlich bin ich immer der, der frontal reingeht und fast bis Porträt geht. Ist egal, was das für ein Insekt ist. Wenn, dann geht's bis Porträt. Ich mache alles mit dem Oli 60. Das geht bis 1 zu 1. Und in der Regel benutze ich dann, da sind wir auch bei so einem Punkt, dass ihr in dem vorigen Thema hattet, ich will mehr Größe haben. Ich schraube dann eine Renox 250 Nahlinse vor, kostet so im 60er Bereich. Und die hat knapp 9 Dioptrien. Damit kommst du schon so auf 2,5-fache Vergrößerung. Und wenn das nicht reicht, wenn ich von vornherein ein Fliegenporträt schießen will, dann haue ich vielleicht noch 26 mm oder 36 mm Zwischenring dazwischen. Und dann bin ich bei 3,5 zu 1. Der Nachteil der Zwischenringe ist, da die den Tubus verlängern, schlucken die Licht und deine Belichtungszeit wird länger. Also ich habe ein paar Bilder jetzt von vor 3 Tagen, da war es morgens noch sehr bedeckt. Da habe ich die ersten Bilder mit einer Sekunde pro Bild und dann 150, 170 Mal.
Ja, da geht die Zeit auch vorbei.
Genau, wobei ist ja schon schnell. Ich habe so einen Klassiker, da weiß ich die Daten noch von ewigen Jahren, eine Fliege von vorne bis hinten scharf manuell. Das hat wahrscheinlich 4 Minuten gedauert, 5 Minuten und sind nur 47 Aufnahmen. Weil da habe ich noch am Fokus, am Objektiv weitergedreht. Dann wartest du einen Moment, bis sich die ganze Einheit Stativ, Objektiv ausgeschüttelt hat. Dann löst du aus dem Kabelfernauslöser, dann drehst du wieder, wartest wieder und dann kommt das nächste Bild. Das hast du heute nicht mehr nötig. Ich gehe kurz grob vor das Objektiv, nehme auch gar keinen Kabelfernauslöser mehr, weil ich sowieso 4, 5, 6 Bilder vor dem Motiv bin, löse aus und dann rauscht der durch und ich kontrolliere nur noch das Display, ob sich das Tier eventuell in der Zeit bewegt, dann breche ich sofort ab. Der Fokus springt sofort wieder auf den Nullpunkt, da wo ich war. Und ich kann sofort wieder auslösen und der macht wieder die neue Serie.
Jetzt werden natürlich so einige Fragen, Fliege, ja, kenne ich. Die Biester sind schnell. Du hast auch ein paar Libellen, die sind noch schneller. Wie schaffst du das, dass sie 4 Minuten stillhalten?
Ja, das ist auch ganz einfach. Mit der Zeit, irgendwann beginnt man ja mal und dann versucht man sich damit zu beschäftigen, guckt dir andere Bilder, dann liest man auch hier was, da was. Und da ich seit 10 Jahren auch nicht mehr arbeiten muss und irgendwann dann nach einem Vierteljahr hast du auch ausgeschlafen. Das heißt, auch als ich noch gearbeitet habe, habe ich es mir dann zu Herzen genommen und bin morgens los. Also ich nutze die absolute Kältestarre. Ja. Ich gehe nur nach dem Wetterbericht. Meine Postleitzahl ist eingegeben, gehe nach dem Wetterbericht. Ich gehe nur los unter 12 Grad und Wind unter 10 km/h.
Ja.
Anders gehe ich gar nicht los. Und trotzdem, also ich habe dieses Jahr schon 4, 5 absolut windstille Tage gehabt. Dann mein Biotop liegt ein bisschen tiefer als die Felder. Dann vom Sonnenaufgang her habe ich Bäume noch rum. Also aber spätestens, wenn die Sonne kommt und selbst wenn es fast windstill ist, mit der Sonne entsteht Thermik und mit Thermik entsteht Bewegung.
Aber also, alle Zuhörer, die jetzt sagen, oh, ich muss früh aufstehen, die können jetzt hier abbrechen und sagen, super Folge gewesen, aber weiter brauchen nicht hören, weil ist nichts für mich.
Aber keiner muss früh aufstehen.
Nein, aber ich kenne das. Also wenn ich mit meinem Objektiv draußen bin, dann ist es schön warm, die Sonne scheint und die Biester fliegen durch die Gegend und man ist froh, wenn man mal ein scharfes Bild kriegt.
Ist,
und
ist
da ist das Stacking gar nichts zu wollen.
Also ist kein Problem, hattet ihr auch in der Einsendung. Und ich bin selten am Tage unterwegs, aber ich war auch schon am Tage unterwegs, gerade was die Wellen betrifft. Man muss die Insekten auch ein kleines bisschen kennen. Mhm. Also ich habe Insekt, eine Libelle, eine Heidelibelle, das sind die rötlichen, habe ich Freihand bis ungefähr Frontlinse Libelle 10 cm.
Ja, du musst halt sehr ruhig und nicht hektisch sein, einfach, glaube ich.
Langsam. Oder? Langsam näher. Möglichst niedriger oder mindestens gleiche Höhe. Dann bei Libellen muss man wissen, die fliegen weg. Aber Libellen sind eigentlich Jäger, Ansitzjäger. Und in der Regel kommt eine Libelle 4-5 Mal zu ihrem Ansitz wieder. Die sieht was und kassiert sich die Fliege oder das andere kleine Insekt aus der Luft und kommt wieder zu dem Standort zurück. Da kannst du drauf warten, die kommt dann trotzdem wieder. Also das ist auch möglich. Dann, das hattest du auch schon angerissen, keinen Schatten werfen und nichts Hektisches.
Ja.
Und bei Fliegen, auch am Tage, Fliegen gibt es Möglichkeiten, die verdauen am Tage manchmal auch. Dann machen die immer so ein Bubble aus dem Mund raus, so eine Blase. Und dann, das sind wohl Verdauungssäfte oder so. Das zieht die rein und wieder raus. In der Zeit kann man auch schön dicht ran. Und bei Raubfliegen haben ungefähr das gleiche Verhalten wie Libellen. Das sind auch so Ansitzjäger, die kommen auch gerne wieder auf das Blatt oder den Halm, wo die waren, zurück.
Also ganz wichtig ist es. Also muss man nicht zwangsweise morgens um, sage ich mal, 4 Uhr los, um dann mit dem ersten Tageslicht oder so hoffen, dass man dann im Prinzip ein ruhiges Insekt erwischt. Was natürlich wahrscheinlich von Vorteil ist, weil man ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, da hast, oder?
Keiner wird gezwungen. Jeder muss die Priorität.
Ja, das ist schon klar.
Was möchte ich und wann ist es einfacher?
Ja, genau.
Ne? Und morgens habe ich halt die Vorteile. Ich habe kein hartes Licht. Wenn ich das richtige Wetter habe, sind die in der Kältestarre bis zu einer gewissen Zeit. Ich habe wenig Wind. Wobei das Windproblem, das eliminiere ich auch noch so ein bisschen. Ich habe Halter, um den Halm zu fixieren. Und das möglichst kurz. Weil, wie gesagt, um bei dem Beispiel zu bleiben, 200 Aufnahmen, die ersten auf der Wiese, eine Sekunde, dann geht doch schon ein bisschen Zeit ins Land.
Ja, klar.
Und es ist, glaube ich, auch vom Vorteil, wenn man sein Biotop, also da, wo man fotografieren will, auch mal vorher sich so ein bisschen, vielleicht auch mal ohne Kamera anguckt und sich so ein bisschen schlau macht, da sitzen Libellen, da kann ich mal hin, weil da sind viele Schmetterlinge oder da sitzen die Fliegen. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man nicht wild suchen mit seiner Kamera hektisch durch die Weltgeschichte rennt.
Ich halte ja auch ein bisschen ab und zu mal Vorträge. Das Schwierigste an Makro ist überhaupt, das richtige Biotop zu finden. Ich habe dieses Biotop, das ich jetzt habe, das habe ich 6-7 Jahre, habe danach auch 6-7 Jahre gesucht. Da fahre ich einfach hin, da gehe ich runter und spätestens nach entweder sofort oder nach 10 Minuten habe ich mein erstes Motiv. Und ich hechle dann auch nicht zu dem nächsten. Oh toll, wer weiß, was ich noch finde. Ich habe dies und dann nehme ich das wirklich aus allen Positionen auf und möglichst immer bei Lebewesen Augenhöhe oder niedriger, von oben selten, außer ich will bewusst auch die schillernden Flügel ablichten. Und erst wenn ich das im Kasten habe, dann geht's weiter, dann suche ich das nächste.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Punkt. Makrofotografie ist halt eine Sache, die ist nicht holter die Polter, ich mach mal eben. Sondern das ist eine Sache, die auch mit, sag ich jetzt mal, eine gewisse Vorbereitung, aber auch eine gewisse Ruhe, innere Ruhe, nicht sich stressen lassen und einfach in Ruhe daran gehen. Ich glaube, das ist schon irgendwie so, diese Art der Fotografie bringt mir das jedenfalls persönlich.
Also ich finde, Makro überhaupt ist die Entspannung pur. Ich bin auf der Wiese total alleine und dann kommt der Jagdtrieb, was ich suche und finde. Ich muss auch erstmal mein Auge schulen am Anfang, wo was auf welcher Höhe ungefähr hängt. Auf jeden schwarzen Punkt oder farbigen Punkt, den ich sehe, muss ich gucken, was ist das? Ist das überhaupt was oder nicht? Und dann geht das los. Ich fotografiere auch absolut nie freihand, also äußerst selten, und arbeite nur mit Stativ und mit Makroschlitten. Mhm. Weil das Stativ wird grob vor das Motiv gesetzt, schon von Weitem in der Höhe fixiert, und den Rest mache ich dann mit dem Makroschlitten. Dann habe ich nochmal 20 Zentimeter, 25 Zentimeter Spielraum, um eventuell bis auf 4 oder 5 Zentimeter an das Motiv vorzurollen.
Ja, jetzt stopp mal, 4 oder 5 Zentimeter an das Motiv ran. Das, ja doch, das 60er hat 19 Millimeter, ne? Wie war das? Oder 1,9?
Das heißt Motivsensor. Ich spreche immer von Frontlinse-Motiv. Ah. Weil Frontlinse-Motiv kann sich jeder besser vorstellen als zum Sensor. Dazu müsste man wieder wissen, wie lang denn das Objektiv ist.
Richtig.
Und nein, Frontlinse. Und ich bin dann auch so vorsichtig, auch wenn ich jetzt sowas ändere. Ich habe das erst mit 1:1 aufgenommen, will jetzt das Renox. Das ist so ein... kennt ihr das Gerät?
Ja, also ja, haben wir in einer Sendung auch schon. Ja.
Und das ist billiges Geld, der beste Einstieg auch für Objektive jeglicher Art, auch für einen Zoom oder Tele. Wobei unter 45 mm ist es nicht mehr ganz so günstig dann, weil dann bei 45 mm habe ich immer noch ganz, ganz leichte Vignetten.
Also das hatte ich nämlich letztens, weil ich hatte es mir mal geholt und da hatte ich zwischenzeitlich habe ich auch das süße kleine 60er hier, habe aber vorher das Reynolds mir bestellt und hab's an meinem 12 bis 40 Millimeter dran gemacht. Mhm. Das konntest du vergessen. Das konntest du echt vergessen, weil das war so eine Vignette da drumherum, wo ich gedacht habe, das bringt mir überhaupt nichts. Da kropp ich ja wie ein Weltmeister, um da in der Mitte nur so einen kleinen Ausschnitt überhaupt, sag ich mal, vernünftig zu haben.
Also wir sprechen jetzt von MFT, ne? Also
wir reden jetzt ne? klar, also
nur so eben kurz zur Erklärung.
Ja, ja, Frank und ich reden halt von MFT.
Ja.
Du bist da, darfst auch mal was
ich
sagen.
Ich bin außen vor, ich höre zu.
Nein, aber da habe ich dann gemerkt, also da kommst du dann nicht nur an die Grenze, sondern über die Grenze hinaus, der Nutzbarkeit, glaube ich.
Also 50 Millimeter sollte man schon haben. Oder wenn man nichts anderes hat, aber das trotzdem nutzen will, dann sollte man gleich bedenken beim Ausschnitt, dass ich an den Ecken eventuell was wegnehme oder dass ich da Freiraum habe, dass ich die Ecken dann wieder freistempeln kann. Und dann funktioniert das auch.
Ja, dann würde mich mal interessieren, inwieweit kroppst du überhaupt oder beschneidest deine Bilder, sag ich jetzt mal, extrem oder...
Ist ganz unterschiedlich. Also manche Bilder, die hauen mich dann zu Hause von der Qualität um und ich sehe dann was anderes, denke, das ist so gut, davon muss ich ein Porträt machen. Dabei habe ich die Fliege auf einer Pflanze, also relativ klein. Ich habe da gerne ein Beispiel. Ich habe da eine Fliege seitlich mit Tropfen auf dem Kopf, auf dem Auge und unterm Kinn hängen. Das ist so ein Foto, was ich gerade beschrieben habe. Das war so super klasse, dass ich das geschnitten habe als Porträt mit der riesigen Kugel unterm Kinn. Und dann sollte ich eine Ausstellung in Fürstenfeldbruck kriegen. Da hatte ich sowieso ein bisschen Horror, weil da sind die besten Naturfotografen Europas. Und dieses Foto habe ich dann doch mitgenommen. Das war so ein harter Crop, 1768 Pixel, weiß ich ganz genau, als Quadrat. Dann habe ich das in Photoshop hochgepumpt auf 4000 und das hing in Fürstenfeldbruck zur Begeisterung aller in 1 Quadratmeter.
Ja.
Und alle waren begeistert.
Ja, das, sag mal so, das ist ja sowieso, ich glaube, für uns, die wir MFT nutzen, immer dieser Aspekt, wo Leute sagen, wie könnt ihr mit so einem kleinen Sensor überhaupt was Vernünftiges fotografieren? Weiß nicht, also da lächle ich selber nur drüber. Und ich habe ja an meiner EM1 Mark I nur 16 Megapixel.
Ja, aber ich knall da.
Ey, ich habe auch Bilder, Meter auf 70 Zentimeter habe ich auch schon, die waren auch gekroppt, habe ich produziert. Und muss sagen, die Qualität ist top, die Leute waren auch begeistert.
Also mein krassestes Bild, das hängt im Museum in Zürich, in der Menschwerdung, das war mit meiner Pen 2, 12 Millionen Pixel. Und mit einem adaptierten 28300 von Nikon, ein Schimpansenporträt, das hängt da in 2 Meter mal 2,30
Meter. Ja, und da haben wir wieder ein schönes Beispiel, nicht die Kamera macht das Bild. Ne?
Und zwischenzeitlich aus der Deiner Einser habe ich 2 Bilder gehabt in Oberstdorf beim Fotogipfel. Einmal eine Allee, eine grüne Allee. Wir haben ja eine Allee, die ist 1,8 Kilometer lang. Da kannst du bis zur Mitte, kannst du noch die Blätter zählen. Und ein Luchs hinter grünen Blättern, 3 Meter hoch. Und beim Luchs konntest du die Haare zählen. Und in Zingst hatte ich auch mehrere Bilder in einer Outdoor-Ausstellung. 1,70 Meter Kantenlänge. Alles kein Problem, wenn das Ausgangsmaterial stimmt und die Weiterverarbeiter, die Drucker und so auch ihr Fach verstehen, dann spielt das absolut keine Rolle.
Ja, okay, jetzt gehe ich da mal rein. Wenn du jetzt ein Bild drucken lässt.
Ich lasse keine drucken.
Machst du selber?
Nein.
Auch nicht. Was denn jetzt? Malst du sie?
Nee, ich mache gar nichts. Ich habe eine Festplatte.
Ja, aber du lässt doch. Ja,
pass auf. Nee, ich mache gar nichts. Wenn einer Bilder haben will oder wenn das.
Ach so, stimmt, du gibst dann, die Datei weiter.
Genau so ist es.
Das ist. Was hatte ich noch? Ich hatte mal. Inwieweit kann ich jetzt, sage ich jetzt mal so, ich habe ja wie gesagt das 60er hier. Brauche ich grundlegend, sag ich mal, Zwischenringe oder grundlegend das Raynox 250 oder 150, gibt's ja auch, um, sag ich jetzt mal, so nah diese Insekten zu bekommen, wie du sie jetzt hast? Also, oder wie weit schaffe ich jetzt mit dem reinen Objektiv, den 60er 2.8?
Ist doch ganz einfach. 1:1 beim 60er heißt, so breit wie der Sensor ist. Ich meine aus dem Kopf 17,2 oder 3 mm. Und wenn eine Fliege 17,3 mm ist, dann hast du von Kante zu Kante im 1:1 Modus formatfüllend.
Mhm. Siehst du, schon wieder was gelernt.
Und wenn du jetzt das Raynox nimmst, das hat 9 Dioptrien, ich kann dir aber nicht sagen, in wie viel das vergrößert, da hast du ja auch noch, bist du ja auch noch variabel. Yeah. 60er, du musst ja nicht vorne am Anschlag sein. Du kannst, wenn du nur den halben Oberkörper haben willst. Und der Vorteil des Renox ist einfach da. Erstmal ist es billig. Zweitens schluckt es kein Licht. Und mit einem Schnapper habe ich das vorne. Ich habe die ersten Jahre nur mit Zwischenringen gearbeitet. Und die sind schon hundertfach immer auf, ab, dann nimmst du nur einen Zehner, dann nimmst du nur einen Sechzehner, dann nimmst du 3, dann ist das so viel, dann machst du wieder einen ab. Jedes Mal musst du nach vorne greifen. Und wenn ich jetzt so dicht am Insekt bin, dann fahre ich mein Makroschlitten auch immer nach hinten. Ich will nicht 5 Zentimeter vor der Fliege da rumhantieren. Die sind nicht in Kältestarre eingeschlafen. Die kriegen alles mit. Und
das ist Stress?
Ist denen das auch zu putzig? Und das merkt man am besten auch, wenn es richtig kalt ist. Ich habe auch schon Insekten bei 2 Grad oder so. Wenn du Käfer findest. Also Marienkäfer sind harmlos. Alle anderen Käfer haben ein IQ mehr als die anderen Insekten. Die machen kurz so und dann lassen sie sich fallen. und dann sind die im Gras und damit kannst du mit dem Motiv nichts mehr anfangen.
Ja, klar. Ne?
Ich wollte nochmal drei Schritte zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, du hast 7 Jahre gebraucht, um dein Biotop zu finden. Mhm. Ich glaube, wenn man anfängt mit Makrofotografie und auf deiner Seite mal guckt, da sind ja Fliegenbilder bei. Das ist ja der Wahnsinn. Da brauche ich, also jetzt nur für denjenigen oder für diejenigen, die gerne anfangen möchten mit Makrofotografie, ich brauche jetzt nicht das Wahnsinnsbiotop. Ich kann auf irgendeine Wiese gehen, da finde ich immer irgendwas, das rumfliegt oder rumsitzt. Dass man damit erstmal anfängt. Ne? Also nicht jetzt sagt, um Gottes Willen, wo finde ich jetzt ein passendes Biotop mit seltenen Insekten oder was weiß ich für Viehzeug, sondern...
Ich freue mich ja auch noch über jede Fliege.
Eben, die hat man zu Hause ein Stück, weiß ich nicht...
Manchmal zu viel.
Na, ein Stück Apfel irgendwo hinlegen, dann kommen die schon von ganz alleine. Man kann es auch mit Ameisen machen, ein bisschen mit Zuckerwasser anfüttern. Ich glaube, da kann man auch wunderbare Makros erstmal machen.
Solange wie man das nicht sieht, ist das kein Problem.
Na, also ich wollte nur sagen, also man muss jetzt nicht erstmal auf Suche gehen, wo ich entsprechende Feld, Wald und Wiesen
habe. Nein, ich wollte damit nur sagen, wenn sich einer dazu hinreißen lässt, auch morgens loszugehen, im Moment ist, glaube ich, Sonnenaufgang so um 5 Uhr,
ja.
Und ich bin auf der verkehrten Wiese, dann möchte ich nicht erst eine Stunde oder anderthalb rumlatschen, um mal ein halbwegs annehmbares Motiv zu finden, weil dann kommt die Sonne langsam hoch, die Winde kommen schon wieder. Ja. Aber wer morgens halt nicht ganz so gut hochkommt und irgendwie auch in der Nähe unter Umständen eine Waldwiese oder einen Waldweg hat, der begrünt ist mit Brennnesseln, was weiß ich. Wichtig ist dann halt und ein kühler Tag und den Schattenbereich suchen.
Ja, ja. Dann habe ich noch eine Frage. Du hast auf deiner Seite eine Fliege mit, hast du mal eine kurze Beschreibung, mit den Einstellungen, da hast du beim Stacking 2 Bilder gebraucht und ein paar Bilder weiter, ich glaube, das war eine Orchidee, habe ich mir aufgeschrieben, mit 111 Bildern. Beide sind durchgehend scharf. Warum machst du bei dem einen 2 oder wie kommt es, dass bei dem einen 2 ausreichen, bei dem anderen 111 Bilder? Ich weiß nicht, ob du es jetzt so schnell aus dem Kopf die beiden Bilder hast.
Ich müsste jetzt wissen, welches Motiv das ist. Also ich kenne fast kein Fliegenbild mit 2. Es kann dann passieren, wenn du da die Daten hast, dass ein Ordner bei 9999 zu Ende war, dann beginnt der neue Ordner.
Okay.
Und wenn die Serie sich dann überschnitten hat, dann mache ich beispielsweise 100 Bilder auf dem alten Ordner und 100 auf dem neuen. Und diese beiden 100er-Pakete, die sind ja dann fertig, die muss ich dann aber wieder zusammenlegen. Dann sagt die Software natürlich nur 2.
Ah.
Wobei, wenn du da eine grüne Fliege hast mit einem Tropfen, die war auch in der Olympus-Werbung.
Ja, ich glaube, die war das.
Das waren wirklich nur 3 Aufnahmen, weil die habe ich gesehen, wollte das Auge scharf kriegen, dann war aber der Tropfen unscharf am Mund oder ich wollte den Tropfen scharf haben, dann war das Auge unscharf. Folglich habe ich ganz auf die Schnelle, ich glaube, das war auch noch manuell, 3 Aufnahmen gemacht und so hieß, die war dann halt so gut, dass es sogar eine Werbung geschafft hat.
Die war das mit dem Tropfen vorne. Ja. Ich glaube, da hast du auch noch reingeschrieben, Fokus auf dem Tropfen scharf und einmal auf dem Auge und es waren 2 Bilder und dann habe ich ein bisschen weiter geguckt, dann kam halt diese, ich meine, Orchidee mit über 100 Bildern, wo ich gedacht habe, ey, die sind beide durchgehend scharf. Wieso geht das einmal mit 2 und einmal mit...
Ja, aber das ist ja das, was Frank sagt, das ist ja der da kommt es ja drauf an, was ich da will. Weißt du, die Orchidee zum Beispiel oder eine Blüte, da kann ich ja, die ist ja sehr komplex normalerweise. Das heißt, ich habe vorne...
Also die Orchidee, die er meint, ich kann mich entsinnen, die jetzt hat auch feine Härchen, die ist ungefähr 12, 14 Zentimeter geht die in die Tiefe.
Richtig, das meine ich nämlich. Und da brauchst du allein schon diese Menge, also da sind 100 noch nicht mal sehr viel, wenn man es jetzt mal übertreibt.
Und was jetzt die Schrittweise betrifft bei Olympus, ich kann natürlich auch weniger Bilder machen, bin bei Schritt 3. Wenn du dann natürlich vergrößerst mit Raynox und machst ein Porträt, kann dir bei Schritt 3 unter Umständen oder Schritt 4 schon passieren, gerade weil du da die Details siehst, dass dir am Facettenauge, dass du dann Unscharfbereiche hast.
Ja.
Dann siehst du die Ringe vom schrittweise Vorgehen.
Ja.
Nicht? Und da Zeit keine Rolle spielt und das einzelne Bild kein Geld kostet, ist es mir eigentlich egal, wie viele Bilder ich mache. Folglich bin ich grundsätzlich auf Schritt 1. Ich sage das immer so, ich mache ja auch Workshops. Nur das 60er bis 1:1. Mhm. Wenn ihr Qualität wollt, macht Schritt 1. Spielt der Wind verrückt oder das Insekt könnte auch auf 2 gehen, damit es weniger Bilder und schneller durchgeht. Benutzt ihr ein Hilfsmittel, sprich das Raynox davor, Schritt 2 oder Schritt 3. Benutzt ihr zwei Hilfsmittel, Zwischenringe und die Vorsatzlinse, könnt ihr auch auf 3 oder eventuell 4 gehen. Weil umso dichter du dran bist und umso größer der Abbildungsmaßstab ist, werden die Schritte immer minimalistischer. Das heißt, wärt ihr immer noch bei 1, würdet ihr für ein Fliegenporträt vom Fühler bis hinter den Kopf wahrscheinlich 450 Bilder brauchen und im Schritt 3 sind es dann nur noch 80 oder so.
Ja, weil er dann kannst du halt eben eine größere Distanz dann damit überbrücken oder überwinden.
Wo es auch weniger Bilder werden, ist Abblenden. Die beste Blende bei Olympus ist 4 bis 5,6. Und im Nahbereich spielt das eigentlich fast gar keine Rolle. Dann hast du auch hinten keine Halme oder sonst irgendwas. Außerdem, wenn du auf eine Wiese gehst, das wichtigste Werkzeug ist auch hinten rechts in der Hosentasche die Schere. Halme abschneiden, ein bisschen frei machen, ich persönlich, ich stelle gerne frei.
Mhm. Ich muss mal eben nachhaken mit, was du sagtest, Schritt einstellen. Das ist eine Einstellungssache bei euren Olympus-Kameras, ne?
Richtig.
Okay. Richtig. Du kannst da dir im Prinzip die Distanz, in welchem Distanz Schritten er im Prinzip oder beziehungsweise die Kamera dann die Aufnahmen macht. Ist das richtig erklärt?
Es gibt da kein Maßstab oder ich glaube, irgendjemand hat da mal eine Tabelle entwickelt im Oli-Forum, das heißt, Panasonic hat das auch mit der Schrittweise. Und was wollte ich jetzt so sagen?
Es gibt ja keinen, da steht jetzt nicht, das Ding hat 0,5 Millimeter, dann hat er ein. Also, du hast nur diese Schritte 1 bis 10, ne?
Ein Beispiel: 60er, 40 Zentimeter Abstand ist ein Halm. Und seitlich hängt ein Schmetterling. Der hängt seitlich, also der zeigt mir die volle Front, also Seite. Wenn du jetzt Schritt 3 oder 4 hast, bei 40 cm Abstand, kann es dir passieren, dass die Kamera zufälligerweise ein Bild genau vor dem Falter macht und eins hinter dem Falter. Dann bist du zu Hause, hast 7 oder 10 Bilder und der Falter ist unscharf. Ja. Umso weiter ich weg bin, musst du den kleinsten Schritt nehmen. Und umso dichter du dran bist, kannst du den Schritt erhöhen.
Okay,
Ich habe noch ein Beispiel, als das rauskam mit BKT, diese besagte Allee, die ich hier um die Ecke habe, 1,8 Kilometer, wollte ich mit dem 40-150 BKT machen. Und da war das ganz neu und dachte, ja, Schritt 10, das ist ja weit. Ja, da macht die Kamera 3 Bilder auf 1,8 Kilometer und das war's. Und auf Schritt 1 macht die 23 Bilder. Und solange wie du noch bis 100, 150-fach vergrößern kannst, kannst du die Blätter noch erkennen.
Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich merke immer mehr, dass ich meine Kamera noch überhaupt nicht kenne. Und die Möglichkeiten, die sich da jetzt eröffnen, sind, finde ich genial. Finde ich toll.
Weißt du, das meiste liegt ja am Praktischen. Zeit. Ja. Und rausgehen. Ich will noch mal ein paar Sachen hier auch abarbeiten, die ich mir von euch aufgeschrieben habe. Vergrößerung hatten wir ja schon. Dann, du sagtest dann, die meisten, die man im Internet sieht, Insektenfotos sind Leichen.
Habe ich von vielen, das hat sich also bei mir so eingeprägt.
erkennst du ziemlich schnell, zumindest bei Fliegen, dann hängt meistens der Rüssel so komisch raus, ihr Saugrüssel.
Ja.
Und falls man mehr sieht, wenn die Fliegen, die Flügel hochstehen, wie beim Delta-Flieger,
ja,
dann sind die tot.
Also ich habe auch mal mitbekommen, dass es wirklich, ich sage jetzt mal, einen Versandhandel gibt für Insektenpräparate.
Ja, gibt es ja.
Sagen muss, du weißt nie, was du da kriegst. Die meisten sind Laien. Es ist ein geschütztes Insekt. Deine fliegende normale Fleischfliege, diese fetten grauen Biester als Makro, sieht so genial aus. Da brauche ich keine Leichen fotografieren.
Das ist für mich auch der Anspruch, weil alles andere kann ja sozusagen, in Anführungszeichen, fast jeder. Ich fotografiere ohne Blitz, nur mit Naturlicht und nur mit Stativ, grundsätzlich. Und was ich nicht kriege, kriege ich einfach nicht. Und ja. Das kommt dann eben nicht. Ach so, ich sehe gerade im Hintergrund, du hast ja da so ein Flex-Teil.
Ja, genau.
Zum Fixieren, genau so was Ähnliches benutze ich auch. Anders wäre manches eben gar nicht möglich. Und da sowieso manches schon schwierig sind, also nur mit Stativ.
Ja.
Stecken, freie Wildbahn, nicht möglich. Hattest du dann irgendwie gesagt, das hat sich ja schon erledigt. Stativ, ja, nein. Ich nur mit Stativ. Gibt genug Oli-Leute, die verlassen sich auf den Stabi und die machen auch teilweise mit 10, 15 Bilder gute Freihand-Makros, die in der Kamera, also in der Mark II oder Mark III zusammengelegt werden. Ist auch alles möglich. Ich bin Freihand die letzte Krücke. Und Ringblitz hattet ihr. Also ich blitze überhaupt nicht. Ich lehne das bei Tieren eigentlich ab.
Ja, ich glaube, das sollte man einfach auch ein bisschen respektieren, wenn man sich in der Natur im Prinzip aufhält, dass man da nicht irgendwelche, ja, die eben dieses Kunstlicht, dieses grelle Kunstlicht, was dann in dem Moment auf dieses Tier ja reinhämmert, muss man ja ganz klar sagen. Das muss nicht sein.
Es gibt ja auch Möglichkeiten, es gibt ja auch hervorragende Insektenfotografen, die auch mit Blitz fotografieren, die haben da Eigenkonstruktion. Damit beginnt aber die neue Schwierigkeit, die zum Suchen finden, zum Ablichten und das Händeln mit dem Blitz, dass ich den Blitz eigentlich nicht sehe.
Ja. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich habe auch ein paar Bilder auch schon auch im Oli-Forum gesehen und so weiter, wo du siehst ganz genau, dass da eine künstliche Beleuchtung ist, das siehst du am Bild, weil von oben ist schön, sage ich jetzt mal, sonnig und von unten ist auch hell. Das kann nicht sein, das funktioniert irgendwie nicht.
Ich helfe mir manchmal, wenn es wirklich um 5 Uhr grau ist und das kommt nicht durch und ich sehe, das wird nicht so toll, weil wenn es zu dunkel ist, dann hast du in den dunklen Bereichen trotz ISO 100 doch ein bisschen rauschig. Ich habe so eine kleine LED von Metz, die ist so groß wie ein Handy und da stelle ich mir halt meinen Lichtwert ein, meistens ein bisschen wärmer und kein kaltes Licht. Und dann ist das schon fast, als wenn die erste Sonne kommt. Nicht? Und dann hast du
das okay, das ist aber noch ganz was anderes, als wenn ich jetzt mit Blitz arbeite, weil das ist eben dies plötzlich auftauchen und schon wieder weg sein.
Das ist auch eine LED mit einer Milchscheibe vor, ne?
Ja, und du machst ja da was mit einer Form von, einer gewissen Form von Dauerlicht. Ne? Das ist ja wieder eine andere, ganz andere Geschichte. Genau. Ne?
Dann ist mir noch aufgefallen, dass deine Bilder, ich habe das vorhin schon zu Holger gesagt, in unserem kleinen Vorgespräch, die haben so eine gewisse, was habe ich gesagt, Brillanz. Also ich meine Brillanz jetzt im technischen Sinne. Mhm. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also wenn man sich die Bilder anguckt, die haben so eine Strahlkraft. Hast du da irgendwie, ich sag mal, bei der Bearbeitung der Bilder, dass du da irgendwie sagst du, die und die Einstellung, dann habe ich diesen Look halt, diesen brillanten Look. Weil das finde ich bei diesen Bildern.
Ich kann nicht mal großartige Werte sagen. Das ist immer so ein Feeling. Du hast das Bild. Wie gesagt, ich lade das Bild. Wenn die Belichtung schon mal grob stimmt, dann ist okay. Wenn es zu dunkel ist, meistens ist es zu dunkel. oder leicht dunkler, weil ich berücksichtige auch beim Fotografieren mit JPEG, falls ich irgendwo helle Stellen im Bild hätte, dann regle ich gleich eine Drittel oder eine halbe runter. Lieber dunkel und ich kriege das Helle. Das Dunkle kriege ich in den Griff, aber das Helle dann nicht mehr.
Ja, klar, weil es ausbrennt.
Deswegen mache ich auch JPEG, also ich brauche keine RAWs. Dann mache ich die grobe Belichtung im RAW-Konverter in Photoshop. Ich mache das simpel, ich gehe einfach auf Automatik. Dann stimmt das meistens, dann korrigiere ich da ein kleines bisschen, wie ich das gerne hätte. Dann bin ich wieder zurück auf der großen Bildfläche. Dann schaue ich mir an, was mir gefallen würde, eventuell was den Schnitt betrifft oder dass ich drehe, falls ich einen Halm habe, dass ich den Halm vielleicht in irgendeine Ecke mache. Danach schneide ich dann unter Umständen auch. Falls ich so stark drehe, dass an den Ecken was fehlt, werdet ihr erkennen, könnt ihr mit dem einen Werkzeug, könnt ihr das ausfüllen, dann nimmt er das aus dem Nebenraum und dann wird das wieder aufgefüllt, ne? Und falls ich schneide, dann schneide ich noch ein bisschen was an Vergrößerung. Dann speichere ich das meistens ab als zweite Urversion, falls mal eine Nachfrage kommt. Und dann verkleinere ich meistens sofort auf 2048 Kantenlänge, weil ich fast alle bei Facebook zeige. Das ist der optimale Wert da. Und da gehe ich dann weiter und gehe dann bei Photoshop unter Nebenfilter, automatische Maske, ich glaube Motiv, nee, Motiv nicht, komm Moment nicht drauf. Mhm. Dann hast du eine automatische Maske, das heißt, ich will nur mein Motiv maskiert haben, eventuell lege ich da noch ein bisschen zu oder kleiner, dass ich nur mein Motiv maskiert habe, dann kehre ich um, gehe in Topaz Denoise, mach das Umfeld, mache ich rauschfrei, weil ich liebe rauschfrei. Dann gehe ich wieder zurück, gehe ich in ein anderes Topaz, Apache, und da gehe ich in Details, mache ich eventuell auch mit einem anderen Topaz-Tools, ich habe mehrere, und gehe da so ein bisschen mit dem Regler hoch, dass es ein kleines bisschen plastischer 3D-mäßig wird.
Ja, das wird es wahrscheinlich sein.
Dann habe ich schon diesen einen Effekt. Also das heißt, einmal kommt das Bild schon aus Helikon-Fokus nach dem Zusammenlegen so raus, dass die meisten Leute, also die ich jetzt im Workshop hier hatte, boah, das ist ja schon richtig gut. Ja, aber dann kommt das hier noch mit Topaz, dieser 3D-Effekt. Und dann bin ich wieder in Photoshop und dann nehme ich den Handschärfer links aus der Tool-Leiste, die spitze Dreieck. Und da gehe ich jetzt nochmal auf wichtige Sachen im Motiv, die ich hervorheben will. Und dann kommt nochmal ein richtig kleiner Aha-Effekt an Details, wo man immer aufpassen muss, ist ganz klar, Haare, ne, da hast du ganz schnell dann weiße Säume oder an die Facettenaugen gehe ich eigentlich auch nie, weil die sind ruckzuck überschärft. Schärfen nur bei 100% Vergrößerung.
Okay,
wenn du dann verkleinerst oder ein kleines Bild vergrößern, ist ja kein Problem, aber wenn du dann verkleinerst, wäre das dann total überschärft.
Ja, okay. Das ist so ein Ruckzuck dann auch fast matschig dann teilweise, dann, weil man einfach zu viel am Regler geregelt hat.
Ja gut, mit der Zeit hast du eine Routine und ja, ich sag ja, das geht von 5 Minuten Bild bis 1,5 Stunden, je nachdem, was du für Säume hast oder bei dem Motiv, inwieweit du in die Tiefe gegangen bist. Wenn du, es gibt auch genügend Motive, die du abgelichtet hast, da hast du fast gar nichts, ne? Mhm.
Also es ist kein Hexenwerk, wenn man das so hört. Ne? Es ist im Prinzip ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Du wächst mit deinen Aufgaben.
Ja, ne? ich glaube, das ist einfach auch so eine Sache, wie gesagt, wenn du dich da für dieses Thema Makrofotografie interessierst, dann wächst du da eben, wie er sagte, mit den Aufgaben auch. Und dann ist es ja auch so, ich glaube, man sollte vielleicht am Anfang, oder das ist jetzt mein persönlicher Vorschlag, vielleicht gar nicht mal unbedingt jetzt auf die Insektenjagd gehen. Kann man machen, Muss man nicht. Es gibt ja genügend andere Sachen, die man ja auch im Makrobereich fotografieren kann. Es gibt die Leute, die ihre Pilze jagen, diese Mini, also wirklich, die du kaum bald mit dem Auge sehen kannst, die im Makrobereich, weißt du, ich glaube, da wäre vielleicht einfach mal so, um überhaupt das Ganze mal so ein bisschen ans Laufen zu bringen, weil da muss ich mir keine Sorgen machen wegen Wind, da muss ich mir keine Sorgen machen wegen, was weiß ich, ich muss nicht morgens um 5 Uhr den Pilz fotografieren, sage ich jetzt mal. Da kann ich mich erstmal ranarbeiten. Dann kann ich über diese, sage ich mal, so statischen, festen Objekte, kann ich mich dann weiter rantrauen, zum Beispiel auch Insekten, die zwar auch statisch stehen, wenn man früh genug da ist oder wenn man Glück hat. Aber ich glaube, dass man sich da nicht zu sehr frustrieren sollte, da ja. Im Prinzip, oh nee, das bewegt sich ja. Oder
aber überall gibt es Gärten oder Unkraut, in Anführungszeichen. Es blühen jetzt die Gräser, die haben dann ganz kleine Fruchtkörper, Pollen dran. Es gibt Blüten, ich habe auch viele Serien, irgendwann will man was anderes ausprobieren. Ich habe hier auch schon für den Herrenhäuser Garten hier in Hannover fotografiert. Die haben einmal im Jahr eine Ausstellung und ich darf da auch aus dem Garten, oder ich liebe das, Knospen entnehmen, die nehme ich dann mit nach Hause und dann schneide ich die Knospen auf und zeige sozusagen das Innenteil. Und das vor weißem Hintergrund oder wer es liebt, kann das vor schwarzem Hintergrund machen oder was. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten.
Das wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen raus, sag ich mal, kitzeln, dass Makro nicht zwangsweise heißt, ich werde mich nur noch auf der Wiese begeben. Ist gut, ist schön, ist toll, aber das ist ein Teil der Möglichkeiten der Makrofotografie für dich.
Ein Blümchen, ist egal was, wie langweilig das ist. In der Wohnung, Apotheke, ein Fläschchen Glycerin holen, Glycerin mischen mit Wasser, so 50-50 in irgendeinem Pillending, schön schütteln, eine Spritze mitbringen und dann machst du wunderbare Tropfen auf Blüten oder sonst wo oder hier auf den Fallschirmchen von der Pusteblume. Und die durch das Glycerin halten diese Tropfen sehr schön lange. Dann hast du alle Zeit der Welt, ein schönes Makro zu machen.
Da hatte ich nämlich heute mit dem Glycerin, hätte ich heute gut gebrauchen können. Ich wollte nämlich vom Löwenzahn, von den Pusteblumen, ich mir einen Samen abgemacht, hin auf meine kleine Kralle da gemacht und wollte ihn auch schön nass sprühen. Ja, nur mit normalem Wasser geht's nicht. Das bleibt nicht hängen auf.
Ja, hätte ich ja eher melden können, dann hätte ich dir das Glycerin durchgereicht. Falls einer von euch beiden bei mir in der letzten Zeit auf der Webseite war, ich habe da auch so Tropfenbilder, farbige.
Ja, nur genau.
Der Deckel jener Glasschüssel, also die für Aufläufe, Wasser und Öl und dann vermengen und warten, dass es zur Ruhe kommt. Und die Farbe, die bei meinen Bildern sind, die ist eigentlich nur entstanden. Ich wusste eigentlich auch nicht, wie ich die Farbe ins Bild bringe, weil so ist das ziemlich langweilig und ich habe einen Glastisch und ich hatte mir gerade vor 4 Wochen neues iPad gekauft und das iPad hat so einen schönen bunten Deckel.
Oh nee.
Der ist 50 Zentimeter weit nach unten, da habe ich meine Metzlampe, damit das ein bisschen heller ist. Das ist die Farbe in den Tropfen.
Ja, super. Ja, das ist aber gut, wenn man, da kann ich auch wirklich immer nur mal gucken bei YouTube oder so, da gibt es auch tolle Videos, wo man dann denkt, wie ist das Bild entstanden? Oft ist es wirklich ganz, ganz simpel, ne? Was du sagst, ich habe den Deckel von meinem iPad-Karton genommen und habe da Farben drin.
In der Regel schon, ne? Man muss sich nur ausprobieren und ein bisschen experimentieren, ne?
Ja, das stimmt.
Also du hast mir auf jeden Fall wieder noch mehr Lust gegeben, da weiter dran zu bleiben, weil es ist irgendwie, wie gesagt, es kommt mir für mich vom Typ her sehr entgegen, eben weil es eine ruhige Geschichte ist, weil es eine, sag ich mal so, schon fast meditative Geschichte ist.
Ich meine, wenn ich kann natürlich auch am Tage unterwegs sein. Das ist ja auch Makro und mache das mit dem Einzelschuss. Bei unserem System mit Blende 5 bis 6 so in dem Dreh und ein Einzelschuss auf der Blüte, ein Schmetterling, das funktioniert ja auch nach wie vor. Yeah. Nur man sollte immer ein bisschen Augenmerk darauf legen. Alles, was lebt, finde ich, lebt auch nur im Bild, wenn auch zumindest das Auge scharf ist.
Ja.
Alles andere ist da nicht so wichtig, aber das Auge sollte scharf sein.
Ja.
Und mit Einzelfoto ist nach wie vor auch ein Makro, nur ich bin da verwöhnt, ich mache eigentlich keine Einzelfotos mehr.
Ja, okay, das hat sich ja auch bei dir entwickelt. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen.
Genau. Irgendwann habe ich mal angefangen vor 16 Jahren und ich wusste noch nicht, was ich mache. Ich sage ja, ich habe hier diese Herrenhäuser Gärten und dann habe ich da angefangen mit Orchideen und sowas in der Art und irgendwann dann ging es raus in den Wald. Dann war mein zweites Standbein eigentlich Pilze und auch möglichst kleine. Und so hat sich das weiterentwickelt und dann kommt ein Insekt zum anderen und dann liest du, dann siehst du da Bilder in der Foto-Community und da und manche schreiben was dazu und das haftet dann an dir und so trägst du eins zum nächsten Bild weiter und wickelst dich auch weiter. Ne? Mhm. Und alles andere, alles selber beigebracht über die Zeit und das ist eben das, was ihr jetzt heute von mir kennt. Ne?
Ja,
richtig.
Und ich denke, wenn jemand auch Fragen hat und auf deiner Homepage mal ein bisschen guckt und da Anregungen sucht und Fragen hat, ich glaube, eine E-Mail mal eben schreiben, antworten wirst du auf jeden Fall. Ne?
Ja, oder Facebook ist er ja, dementsprechend ja auch präsent.
Richtig. Wer fragt, kriegt auch eine Antwort. Ja. Wenn es eben ein bisschen komplizierter ist, dann kriegt er eine Telefonnummer und dann können wir auch zusammen sprechen, weil wo ich absolut keine Lust drauf habe, 20, 30 Mails hin und her.
Ja, weil das ist, das, weißt du, du kannst in einem Gespräch das in, sag ich mal, 3 Minuten abklären. Das aber dann dementsprechend niederzuschreiben, damit der andere versteht, was du jetzt meinst, genau. Das ist nämlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Das ist, da bin ich voll bei dir, also weil ich merke das auch allein schon bei WhatsApp, wenn das innerhalb der Familie schon, wo ich dann denke, hallo, warum ruft ihr euch nicht an, wenn ihr was klären wollt?
Und letztendlich müssen sie dann mal sparen oder mit Mutti reden und dann kommen sie mal auf den Workshop vorbei, ne?
Ja, oder so, genau.
Also wir werden auf alle Fälle deine Homepage verlinken.
Zum Workshop, der dauert nur eigentlich 3 Stunden. Das heißt, in der jetzigen Zeit sind wir um 5 Uhr auf meiner Wiese und sind meistens um 8:30, 9 schon wieder weg. Und der Rest darf man nicht zu hart nehmen. Der Rest ist halt auch Bildbearbeitung.
Ja, klar.
Das heißt, ich lade ja dann die Bilder und zeige, wie ich was mache, wie ich das handle mit Helikon-Fokus und wenn die zusammen sind und wie ich das mache. Und nachmittags sozusagen werden dann die einzelnen Bilder der Serien von dem, der da ist, bearbeitet, damit er die mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Und die weiter anreisen und die meisten reisen weiter an, die kommen ja dann irgendwann nachmittags in Hannover an. Und dann hole ich die schon mal zu mir und dann führen wir schon mal ein 2-3 Stunden Gespräch über Austausch, Software, Hardware, was ich habe und was man eventuell noch verbessern kann. Dem Letzten ist das sehr teuer geworden. Der war am 1. Mai da. Der hat dann hinterher dasselbe Stativ gesucht, das ich habe und meinen Kopf auch. Und das war dann schon richtig fettes Geld.
Ja, klar. Aber sagen wir mal so, wenn's andere haben andere Hobbys, die auch durchaus ins Geld gehen. Und es sind ja zum Beispiel gerade beim Stativ ist es ja auch so, das ist ja eine Anschaffung, die hast du verdammt lange was, wenn es gutes
Stativ. Aber nur wenn du das Richtige kaufst, weil wir brauchen uns da nichts vormachen. Jeder kauft im Schnitt 3 Stative und 3 Köpfe, bis er sich irgendwann mal durchringt. Ja. Das taugt alles nichts. Ich hätte mal gleich richtig in der Tasche greifen sollen und dann habe ich das immer.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sehe ich auch so. Also das ist aber auch am Anfang so. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, den jeder irgendwie Es hängt ja auch ein bisschen auch irgendwo mit dem Finanziellen zusammen. Nicht jeder hat dann je nachdem die
Summe übrig. Die meisten sagen sich, das trägt ja nicht zum guten Foto bei. Aber, aber im nächsten Jahr oder anderthalb Jahre später wollen sie dann schon wieder das neue Gehäuse haben, wobei das alte haben sie eigentlich noch gar nicht richtig ausgelutscht und haben das Menü noch gar nicht richtig erkundet und denken eben mit der neuen Kamera, die ja im Schnitt kostet nun mal heute eine 15, 1800 auf jeden Fall, dass sie damit sofort ad hoc bessere Bilder machen. Das machen sie
nicht. Genau, und das ist ja auch irgendwo das teilweise wirklich das Fehldenken, was irgendwie da ist, wenn man meint, ich kaufe jetzt das neueste Modell von Hersteller XY, das macht automatisch dann auch bessere Bilder. Nee, wenn ich vorher die Kamera nicht verstanden habe, wie, wo, was ich einstellen muss, dann nützt mir die beste Kamera nichts.
Soll ich ganz böse sein?
Ja.
Das Gespräch heute mit euch beiden Olympus Fotografen zeigt ja, dass man auch mit nur einem MFT-Sensor super Bilder machen kann. Ne?
Dann wollen wir mal fair bleiben. Eigentlich kann man das mit jeder.
Ja, das ist auch das, was Holger und ich immer sagen. Ne?
Ich muss nur auf mein System eingehen und die Möglichkeiten
erkunden. Genau. Das ist einfach der Punkt. Ich glaube, wenn man sich dann, ist egal, welcher Hersteller es auch ist, wenn man sich einfach mit der Kamera, mit dem Menü, was kann das, was kann ich wo, wie einstellen, um, sag ich mal, eine Bildveränderung zu bekommen, das kostet natürlich auch einfach ein bisschen Zeit. Aber ich kann natürlich, es gibt auch Leute, ich habe Leute schon kennengelernt, die haben einen Buddy für 2000 Euro und das Ding läuft die ganze Zeit im Automatikmodus, wo ich dann irgendwo denke, Junge, gut, dass du so viel Geld hast. Ja. Sinnvoll hätte wir.
PW Profi.
Ja, genau. So, aber so in der Richtung.
Es gibt ja heutzutage keine schlechten Kameras mehr, dass man sagt, nein. Das, was da rauskommt, kannst du nicht gebrauchen. Also von daher kann man mit jeder Kamera solche Fotos machen, wie du die machst, wenn man halt sich so reinarbeitet, Dinge beachtet, wirklich lernt, mit seiner Kamera umzugehen, den richtigen Zeitpunkt wählt, dann ist das eigentlich, ich sage jetzt mal, kein Problem.
Gut, ich kann das verstehen, wer noch im Arbeitsleben steht, das hatte ich ja nun mal auch hinter mir. Dann freust du dich auf Samstag und Samstag regnet's und dann willst du am Sonntag und Sonntag weht der Wind und dann verschiebst du das, was du vorhattest, noch mal eine Woche weiter. Kann auch passieren, dass es noch mal zwei Wochen weiter ist.
Richtig, weil die Oma Geburtstag hatte, kannst du nicht an dem Wochenende.
Ja gut, die muss ja dann, die feiert ja morgens noch nicht, ne?
Ja,
stimmt auch. Aber ich komme nicht in den Übungstritt rein.
Ja.
Nicht? Dass ich mich mit meinen Vorstellungen, die ich habe, wo ich mir was angelesen habe, dass ich das umsetzen kann. Ne? Und ich kann eigentlich jeden Tag gehen.
Ja, okay. Sag mal so, den Luxus habe ich auch.
Und ich muss sagen,
Fotografisch
ist es erst richtig losgegangen, seit ich zu Hause war. Ne?
Ja, ist es einfach so. Ja, das stimmt. Also ich hab das heute auch wieder gemerkt. Ich hatte ein bisschen Zeit und dann auch gesagt, Mensch, ich verschwinde mal im Keller, ich will ein bisschen was ausprobieren. Hab mich gefreut wie Bolle. Es kam nichts bei raus, wo ich gesagt habe, super, toll, hat sich wirklich gelohnt. So das nächste freie Wochenende oder die nächsten freien Tage, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Also da will ich überhaupt nicht jammern. Ich freue mich, finde ich, in 15 Jahren, 16 Jahren, 17 Jahren, weiß ich nicht, auch euren Luxus genießen darf.
Ich kann dir sagen, das geht dann ganz schnell.
Ja, ja. Kommen wir alle hin, will ich hoffen.
Ja.
Ne? Ist okay. Und außerdem muss man immer Ziele haben.
Richtig, ja? Das stimmt. Ne? Ich will auch nicht jammern, alles gut.
Ja, nee. Ja.
Eins, Holger, wolltest du noch?
Nein, ich schweige.
Du fotografierst ja nicht nur Makros, sondern auf deiner Homepage sind ja auch andere Bilder. Zwei, ich sag mal, Motive sind mir aufgefallen, die fand ich echt klasse. Es waren einmal die Affen. Mhm. Das sind ja richtige Porträts, wo ich sag, also ich finde sowieso bei Gorillas und Schimpansen, wenn man sich die anguckt und mal ein bisschen beobachtet, so viel Menschlichkeit wie die in den Bewegungen, Zügen in der Mimik haben. Manchmal ist das ja schon richtig erschreckend, wo ich denke, Ne? Wir sind uns doch näher als viele glauben wollen. Ich glaube, es waren Musikinstrumente, die du auch in wirklich tollen Nahaufnahmen da zeigst. Die fand ich, die muss ich auch nochmal erwähnen, die waren echt klasse.
Also die Schimpansen, das ist bei mir jetzt fast nicht mehr möglich, weil Hannover hat umgebaut. Die hatten noch so ein Betonerker für die Schimpansen, sehr groß.
Ja.
Mit umgestürzten Bäumen, und die wussten natürlich genauso um 11:30, wenn das Futter kommt, und dann saßen die da. Dabei sind dann meistens diese Aufnahmen entstanden. Muss sagen, mit Adapter, ich hatte einen 28300 Nikon,
ja,
adaptiert, folglich manuell Fokus, geht aber auch alles. Und dann haben die Bäume geschnitten, dann ist ein Ast da schräg reingefallen, und die sind ja clever, und dann ist der erste an dem Ast über die Mauer, und ruckzuck waren 3 oder 4 Schimpansen draußen, und dann wurden die natürlich eingesperrt und dann wurde neu gebaut.
Ja.
Und jetzt sind die hinter Mauern mit Scheiben und so. Und
ja. Die Scheibengeschichte ist also sowieso eine Sache.
Musik wollte ich immer. Ich habe um eine Ecke, das heißt 5 Kilometer, habe ich einen Musikladen, 7000 Quadratmeter. Da habe ich lange gebraucht, um den Inhaber zu kriegen. Und irgendwann hat das dann nach 3 Jahren geklappt, dass ich den mal erwischt habe. Und jetzt kann ich da ein- und ausgehen. Und da mache ich wieder die andere Seite, nur Offenblende.
Ja, ja.
Und richtig. Ganz wenig Schärfe. Ich warte, ich hoffe jetzt, dass ich es Montag kriege. Ich habe wieder ein russisches Nachtsichtgerät sozusagen gekauft. Mhm. Das ist ein Zyklop 1,585. Der hat keine Blende, nur 1,5 offen. Ich hatte das schon mal, und ich weiß, dass es bei 1,5 dieser minimale Schärfebereich knackscharf ist und ein ganz geiles Bouquet hat. Und damit will ich auch mal wieder Musik machen. Damit kannst du auch ganz toll wieder Blümchenfotografie durch andere durch, damit du schön Bouquet, ein schönes Bouquet-Objektiv.
Krass. Was es nicht alles gibt.
Ja.
Nee, Matthias, wir sind da irgendwie jetzt schon ein bisschen hin und weg.
Ja, jetzt also ist ungefähr so der Effekt, wenn du auf meiner Homepage warst, da ist auch ein Blog übers P2, dieses Messing-Objektiv.
Ja.
Das ist so ähnlich, ne?
Ich würde jetzt erstmal noch so ein paar Russen auftreiben müssen und fragen, Nachtsichtgerät, Zyklop. Das ist das Stichwort.
Zyklop, das ist 1,585, hat keine einstellbare Blende, ist schön, hat hinten M42.
Ja.
Kannst du an jede Kamera adaptieren. Ja. Aber du darfst natürlich nicht großartig taumeln. Bei 1,5 weißt du, wie viel Schärfe du hast.
Das ist nicht viel.
Sehr klein. Wenn die da sitzt, dann sitzt die da, ne?
Ja. Ja.
Da habe ich auch unter Experimente, habe ich da so, ist auch Makro, Aufnahmen praktisch, 2 Löffelwölbung gegeneinander.
Ja.
Da siehst du nur die beiden kurzen Bögen, ne? Und da musst du halt sehen, dass du das bildschnitttechnisch gut in Szene setzen kannst. Für sowas ist halt dieser Zyklop sehr schön. Oder wenn du in Richtung Minimalismus und Haiku-Fotografie, also wo du fast nichts siehst, nur irgendwas im Bild, da ist das Objektiv genau richtig.
Ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch ganz normal handlich das 60er nehmen, erstmal das ausreizen, und das nächste ist also definitiv Raynox vorsetzen und daran weiterarbeiten.
Gut, bei Raynox weißt du, dass du da einen Step-Up-Ring brauchst, ne?
Ja. Der passt an den 60er nicht drauf, weil der Durchmesser zu klein ist.
Genau, aber ich will es auch nicht schrauben, das ist auch schon wieder Arbeit. Ich habe einen Step-Up-Ring, der kostet 7 Euro,
und
drehe ich drauf, irgendwas im 50er-Bereich, und dann kannst du mit der Zwinge, ruckzuck bist du drauf und hast den wieder ab, nicht? Und so geht das dauernd hin und her bei mir morgens.
Ja, dabei, weil das ist für mich zum Beispiel auch immer so eine Sache, ich möchte es mir ja auch leicht machen. Weißt das ist es doch. Warum soll ich mir das selber schwer machen, das Leben, in dem Bereich, wenn ich dann sagen kann, okay, da knall ich einfach einen Adapterring dazwischen und dann kann ich das Raynox ohne Probleme klack und dran fest.
Richtig.
Ja. Ne? Okay.
Prima.
Ja.
Vielen Dank, Frank. Oder
ja, gerne.
Ich sage jetzt aber vielen Dank. Holger, hast du noch Fragen?
Ich habe so viel Wissen oder beziehungsweise ich muss das erstmal verdauen, was ich heute gehört habe. Ja. Also im positiven Sinne. Frank, das war echt jetzt toll. Das war wirklich ganz, ganz toll. Richtig schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, ich werde meinen 60er werde ich jetzt dann doch öfters da mal vorschrauben. Und ich habe jetzt persönlich auch ein paar Ideen innerhalb dieser Sendung jetzt schon gekriegt, wo irgendwo so im Hinterkopf sind, wo ich denke, ja, das könntest du auch mal probieren. Und ich glaube, das ist es einfach auch. Ausprobieren, Leute. Ja. Probiert es aus.
Immer. Ich bin immer am Experimentieren. Jedes Objektiv, das ich habe, ich habe auch das 1-2-45, mit dem mache ich auch Makros. Da setze ich auch das Renox vor. Das geht gerade noch so. Bloß mit dem Renox vor ist es dann nicht, doch ist es schon 1,2 tauglich, hast du auch wenig Schärfe. Damit mache ich beispielsweise auch Musikinstrumente. Nur mit 1,2, mit dem 45er. Da muss ich ja auch verkürzen, weil ich habe ja sonst 40 Zentimeter Mindestabstand. Da kriege ich nicht den Effekt hin, den ich eigentlich will.
Ja. Du hattest aber, ich hatte das, ich habe die das Video ja gesehen, wo vom Uli Forum, wo du da im Prinzip ja auch Rede und Antwort gestanden hast.
Ach, mein Stammtisch.
Ja. Und was ich ja auch interessant fand, war so auch dein persönlicher Wunsch, wann bringt Olympus endlich ein 100 mm? wäre schön.
Vielleicht kommt es ja auf Rumors 43 hat Japan sofort reagiert.
Echt?
2 Tage später hat Japan Text zu diesem Couchbild auf Rumors einen Text geschrieben, dass das sozusagen in Arbeit ist.
Aber du, das muss ich aber auch sagen, das finde ich bei denen schon extrem. Die hören wirklich sich um, was draußen abläuft, was die Leute sagen, was sie gerne hätten, was möglich ist, wo können wir noch verbessern. Finde ich schon ein bisschen extrem.
Gut, der Focus PKT, der ist ja sozusagen hier in Deutschland entstanden durch Diskussion im Oli-Forum. Und der damalige Admin, Reinhard Wagner, der hat diese Ideen mit seinen Ideen und mit Fotos von mir gesteckte mitgenommen nach Holland. Da war gerade der Olympus-Chefentwickler und hat dem erklärt, wie was sich die Leute das denken und was sie sich wünschen. Und ein Jahr später war da schon der kleine Outdoor-Kamera, die machte nur 15 Bilder ohne Einstellung, hat aber gereicht, freihand. Ich hatte das Ding, um Marienkäfer von vorne bis hinten formatfüllend scharf zu machen. Und noch ein Jahr später war es in der OMD und seitdem haben wir das.
Schon krass.
Nicht, ob andere Hersteller das oder sich das so anhören, das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, sagen wir mal so, ohne da mich jetzt irgendwie da weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, in dem Bereich ist das Olympus definitiv marktführend.
So, und Olympus mischt sich ja auch überall ein bisschen ein, ob Zingst, Oberstdorf, Fürstenfeldbruck und wenn das Thema gerade eben so ist, wie es für mich mal war, auch mit Musikinstrumente, dann spendieren sie mir halt eine Ausstellung und die kümmern sich um alles. Ich brauche nur die Bilderauswahl hinschicken, dann besprechen wir, ob ich damit einverstanden bin und dann kümmern die sich um alles drum und dann bin ich natürlich zu der Ausstellung in der Zeit auch vor Ort. Ne?
Klar, logisch.
Dazu muss man sagen, bis Olympus, wie heißt das?
Ambassador oder wie heißt sowas?
Visionary.
Ein Markenbotschafter.
Ja, Visionary.
Visionary nennt sich das da. Ja. Und dadurch
ist nichts, natürlich nicht ganz bezahlt, ne? Also ja, das? Ich sag, es wird nicht bezahlt, sondern dass du praktisch sagst, hier, ich habe was, könnte es gebrauchen und wenn Olympus sagt, super, nehmen wir, dann ist okay.
Wenn Olympus Bilder kauft für die Werbung, die bezahlen sie.
Ja.
Und ich kriege auch Hardware, mal kurzfristig, mal langfristig. Und wie gesagt, wenn es so wie Ausstellungen sind, dann kümmert sich eben Olympus komplett drum und dann brauchst du auch die Anreise und Übernachtung auch nichts. Und das klappt mit denen eigentlich so ganz gut.
Ja. So.
Nö, das ist ja gut so. Ja. Weil nur so kommt ja auch im Prinzip, sage ich jetzt mal so, das an den Hersteller ja auch ran. Im Prinzip. Ja. Und umgekehrt kriege ich dann von dir, wie jetzt in diesem Podcast, kriege ich Informationen ja wieder. Weißt du, das ist ja irgendwie ein für mich ist das durchaus positiv.
Es ist alles eingeben, ein Leben.
Ja.
Jeden Tag poste ich mit Exif bei Facebook eins hoch. Ich bin jetzt gerade mal nach 3,5 Jahren mit meiner neuen Homepage bin ich jetzt bei fast 1,1 Millionen Besucher. Mhm. Und überall steht ja auch Olympus und ist ja auch Werbung.
Ja, klar. Klar. Ne? Klar. Deine Facebook-Seite werden wir dann auch noch verlinken in die Shownotes, wenn du magst.
Wenn du geschnitten hast, dann sagst du Bescheid. Und wenn du das hochpostest, also wenn du das bei euch auf die Homepage stellst, dann dass du mir den Link schickst und dann verlinke ich den bei mir
auf Facebook
auch nochmal. Super, ja, toll.
Das gerne.
Das ist toll. Ja, super. Ich glaube,
das war's. Vielen dann. Dank.
Ja, schön. Ja,
es war mir eine Ehre.
Ja,
freut mich.
Doch, das war richtig.
Hast ja gut, ich den ersten Toten bei Tatort vermisse.
Ja, genau. Oh ja, das geht ja gar nicht. Hallo.
Macht's gut.
Ja, also, Frank, man sieht sich, man hört sich.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Auch wenn es in unserem Gespräch mit Frank schon an der einen oder anderen Stelle durchgeklungen ist, möchten wir noch einmal eine Herzensangelegenheit erwähnen. Wir schätzen unsere Models wert. Wenn ihr in der Natur unterwegs seid, um zu fotografieren, bitte habt Respekt vor der Tier- und Pflanzenwelt. Achtet darauf, dass die Tiere nicht gestört oder verletzt werden und ihr Lebensraum nicht beschädigt wird. Kein Foto ist es wert, dass die Natur in Mitleidenschaft gezogen wird.